das hatte ich ja schon erzählt, wie ist es bei euch, wenn ihr fremde Fotos anguckt oder auch eigene Fotos, aber immer mit mehreren Personen, mehreren Dingen, Tieren etc. drauf und ihr seid eben auch abgebildet auf dem Foto, wie oft ertappt ihr euch, dass ihr zuerst auf euch guckt, wenn ihr dieses Foto wahrnehmt?
Zu 99%, außer es ist eine nackte Frau drauf.
Okay, hier haben wir unseren Chauvinisten schon mal. Wozu guckt man sich an? Ist es Eitelkeit? Da sehe ich aber nicht gut aus. Oder ich kenne aber so von Leuten hier, lösch das Foto, da sehe ich nicht gut aus. Ja. Ist das schon ein narzisstischer Zug?
Auf jeden Fall. Ein ganz, ganz definitiv narzisstischer Zug.
Ja?
Weil der Narzissmus ja besagt, dass man sich vor allem dadurch definiert, wie man im Außen ankommt.
Ja, also könnte es noch sagen, es ist noch ein relativ seichter Bezug. Seichter Bezug.
Mhm. Also das alleine reicht noch nicht aus, dass du jetzt pathologischer Narzisst bist, aber es wäre auf jeden Fall ein narzisstischer Zug.
Aber wenn man nicht mehr auf die äußere Meinung einen feuchten Kehricht gibt, dass man quasi sagt, das brauche ich nicht, hast du ja dann quasi auch so pathologische Züge.
Könntest du aber auch so selbstbestimmt sein. Das ist immer schwierig, das auseinanderzuhalten, einfach selbstbestimmt sein. Ich meine, wenn du von außen sagst, okay, das macht
quasi
das so.
Quasi bist du zufrieden mit dir selbst. Ne?
Also theoretisch, also es ist schwierig, jetzt das auseinanderzuhalten.
Das ist mehr die Eitelkeit, die da reinkommt.
Also von außen ist es eher schwierig, das auseinanderzuhalten. Was im Innen passiert, wäre klar definierbar. Also ob derjenige das macht aus in einer gewissen Weise aus dieser Ego-Perspektive oder einfach sagt, ja, das ist jetzt einfach irgendwie gerade, das fühlt sich für mich richtig an oder das möchte ich jetzt einfach machen. Dementsprechend werde ich es jetzt eingeteilt zwischen narzisstisch und eben einfach selbstbestimmt.
Es gibt sicherlich auch den einen oder anderen, der sich dann anschaut und sich einfach extrem geil findet in dem Moment, vielleicht sogar sexuell.
Sich selber anregen. Wenn man meint...
Ja, Autoerotismus.
Also wenn man
du guckst das Bild an und siehst, oh, eigentlich sehe ich am geilsten aus. So.
Ja, genau. Bin der geilste von allen. Oh. Das ist narzisstisch.
Ja. Also ich merke schon, wir werden heute eine sehr lustige Runde wieder haben, meine lieben Leute da draußen. Heute in einer altbekannter Umgebung. Ich sage das eigentlich völlig sinnlos, weil ihr das nur hört und nicht seht. Noch. Mal sehen.
Ja, die auditive Umgebung.
Wir haben einen wunderschönen Blick auf mein Bett.
Mit lauter Büchern tatsächlich. Also der hat
hinter uns auch Bücher,
überall
die ihr nicht
Bücher
sehen könnt. Vielleicht, wenn irgendwann werdet ihr sehen, aber das sind extrem viele Bücher. Wir haben ziemlich viel Psychologie-Bücher. Auf jeden Fall haben wir einen schönen Ausblick auf ein verregnetes... wir sind ja anonym auf einen verregneten Park. Auf eine Szenerie
ist auf jeden Fall
der Düsterkeit.
Auf eine Baustelle.
Sehr es ist ein sehr triste Atmosphäre da draußen.
Finde ich gar nicht so.
Und so schaffe ich sofort die Brücke zu unserem heutigen Thema. so gut. Und zwar die dunkle Triade. Hatten wir noch gesagt, wir wollen erstmal nur auf das Thema Narzissmus eingehen. Und dann sind wir aber auf das Thema dunkle Triade gestoßen. Das ist ja quasi noch zwei andere Persönlichkeitsstörungen bzw. Tendenzen dazu nimmt. Und das dann vereint in dieser dunklen Triade. Mhm. Und dazu haben wir heute auch wieder unsere Rollen schön aufgeteilt, wie es sich gehört für uns. Mhm. Wir haben einmal
Madde the Ripper, der Psychopath.
Also man kann sich denken, dass er der Psychopath ist. Ich bin Laurin oder wie hast du gesagt?
Laurinius.
Das ist sowas Altbackenes. Laurinius der Fürst mit Anlehnung an Niccolo Machiavellis Il Principe oder The Prince, der Fürst. Und zu meiner Rechten haben wir der
selbstverliebten Jüngling.
Morzis, der narzisstische Züge, sagen wir mal, versucht zu unterdrücken, aber man sieht sie. Also heute das ist unser Thema.
Ja, also natürlich sind die Rollenverteilung auch sehr neutral. Also jeder durfte sich was raussuchen, nach seinen Vorlieben so ein bisschen, aber das hat dann natürlich nichts mit der Person selber zu tun.
Überhaupt nicht. Also ich habe mich überhaupt nicht bereit erklärt. Ich dachte mir einfach, ich nehme einfach das Dritte. Aber der Mädel war sofort bei Psychopath.
Ja, klar, das war, ja,
das war eben überraschend. War überraschend.
Was ist das denn überhaupt? Das kann ich gut spielen.
Da muss ich nicht so viel recherchieren.
Aber es ist einfach nur sein.
Das kam wirklich ganz spontan bei dir, ne? Und dann.
Also das übertreibt man nicht. Also wir haben schon so
Introspektive. Er hat eine Introspektive gemacht.
Also es tut nicht so, als hätte ich gesagt, der Psychopath, den nehme ich. Tatsächlich, also das war jetzt schon
eine Introspektive und dann kam eigentlich alles. Das ist einfach nur noch aufgeschrieben, was dir so durch den Kopf ging. Das war, ja, fand ich genial.
Ich habe einfach nur noch meinen eigenen Lebenslauf
aufgeschrieben. Und Anekdoten und so, ja, und dann habe ich den da und kalt gemacht.
Narzissten hier sitzen, das heißt, es sind ja auch zwei weitere manipulative Gestalten, die den Psychopathen durchaus auch mal an der Nase rumführen können. Mhm. Und dafür sorgen, dass er vielleicht die eine oder andere Straftat weniger begeht. Weil er vielleicht in der
zumindest die Straftat nicht ans Tageslicht kommt.
Ah. Ja, das
und dadurch wird es hier natürlich wird's weniger.
Aber wir wollen ja Licht eigentlich in diese dunkle Triade bringen. Wir wollen ja eigentlich Licht darauf werfen.
Mhm. Also es gibt auch die helle Triade,
von
der wir gelesen haben, das Gegenstück.
Jetzt müssen wir aber auch noch drüber eingehen.
Wir müssen natürlich erstmal beleuchten für die Zuschauer da draußen, die jetzt erstmal einen Einblick bekommen wollen, was bedeutet dunkle Triade, was bedeuten diese Persönlichkeitsstörungen, die psychologischen Typen da, die da vereint werden, und was ist dann die helle Triade. Genau, da haben wir uns ja eingehend beschäftigt. Mhm. Ich gebe da noch später ein bisschen näher drauf, als Machiavellist, also ich... Wenn man das zusammenfassen möchte in einem Satz, ist es ja quasi Zweck heiligt die Mittel. Trifft es vielleicht ungefähr, also der Machiavellismus ist ja jetzt auf die Psychologie übertragen worden. Zuvor gab es eben nur dieses Buch von Niccolò Machiavelli, der an sich ein Politiker, Schriftsteller, Staatsmann, Diplomat, Philosoph war. Und hat in diesem Buch erstmal nur geschrieben, dass im Grunde für den Regenten oder den Fürsten in dem Fall es keine Tabus gibt. Alles ist erlaubt, du kannst lügen, du kannst Versprechen brechen, du kannst grausam sein, Angst verbreiten, solange es deiner Herrschaft dient. Ja, das ist also voll auf Effizienz ausgerichtet und die Ethik, die Moral wird erstmal hinten angestellt. Ja?
Erinnert mich gerade ein bisschen an House of Cards mit Kevin Spacey.
Ja, also das ist so ein Zug. Also es ist auch interessant. Also ich habe, als ich das gelesen habe, da musste ich an das denken, dass auch später die ganzen Leute, also ich meine, es kommt kurz mal zur Einordnung, zeitlichen Einordnung, das ist 1513 hat er das veröffentlicht. Ja. Also er hat so quasi Anfang 16. Jahrhundert gelebt, um 1500 rum. Und da sieht man, dass 500 Jahre später, innerhalb dieser 500 Jahre, dass viele Regenten sich dieser Erkenntnisse bedienten. Und und dann haben die, also du siehst es auch aktuell. Mhm. Also da sind Sachen drin, da können wir danach noch im Detail eingehen. Mhm. Du brauchst ein stehendes Heer, deine Armee, ne? Dass die, um die Kontrolle zu behalten. Mhm. Und es ist besser als Beispiel, eine eigene Armee zu haben, als Hilfstruppen oder Söldner, die sind unzuverlässig oder am Ende, das ist ein lustiges Beispiel, am Ende nehmen sie doch dein eigenes Land ein. Mhm. Dann haben die Griechen irgendwie erfahren, dass sie die Türken zur Hilfe ersuchten gegen einen anderen Feind, und dann sind die Türken einfach ein paar hundert Jahre geblieben. Aber genau, also das ist jetzt mal im Kern. Machiavellismus und Machiavelli jetzt wirklich erstmal nur auf Politik eingegangen ist und hat das sehr wertfrei beschrieben. Also man kann jetzt ihm nicht unterstellen, dass er irgendwie ein grausamer Mensch war oder so. Der hat das relativ nüchtern betrachtet. Scheint natürlich etwas kaltherzig, weil jetzt kommt dieser Sprung zum Machiavellismus, ne, der quasi angelehnt ist auf Machiavelli. Ist dann irgendwie, ich habe gelesen, 1970 von Christie und Geis veröffentlicht worden, Studien über Machiavellismus. Und die beschreiben quasi einfach Machiavellismus, ne, als Charakterzug, als Persönlichkeitseigenschaft, ist quasi jemand, der andere beobachtet und dann so manipuliert, dass es zu seinem Nutzen dient. Also das ist wirklich, da kann man sagen, der Zweck heiligt die Mittel, also ist, er manipuliert Menschen, er nutzt das für seine eigenen Zwecke, um ein Ziel zu erreichen. Das ist so der Kern vom Machiavellismus. Und daher dieser Sprung, dass es quasi ein Regent, der seine Herrschaft bewahren möchte, der eben auch manipuliert. Vielleicht auch zum Beispiel fremde, also befreundete Fürstentümer einlädt und dann kalt macht, weil er dann eben das sieht, er muss seine Herrschaft wieder festigen und so weiter. Mhm. Es gibt verschiedene Punkte.
Also ein Machiavellist geht auch über Leichen.
Ja, die extreme Ausprägung. Wobei der Machiavellismus und die Psychopathie beide sehr ähnlich sind. Also die haben beide sehr ähnliche Züge in dem Sinne und die haben nur einfach verschiedene Ausprägungen in der Hinsicht, dass, also man kann zum Beispiel in also Kleinigkeiten ausdrücken, wie der Machiavellist, der überlegt sich etwas und geht da mit Intrigen vor oder geht da nach seinen Wünschen vor. Mhm. Und der Psychopath, der handelt eher impulsiv, tatsächlich aggressiv.
Ja. Also im Affekt und, dann auch?
Ja, also eher schnell. Also der eine
also ist er plant es nicht, sondern
kein Schauspieler. Der ist.
Also man könnte es tatsächlich so aufteilen, dass der Machiavellist mehr in der Politik ist und der Psychopath eher, also der ist auch überall verdreht natürlich, aber der ist dann eher vielleicht im Management oder eher weniger so in der Politik. Trotzdem muss man natürlich sagen, also um das nochmal zu sagen, der Psychopath an sich, der wird in der Gesellschaft, also von den Menschen her sind es 1-2% jeder, also von der Bevölkerung. Okay. Und aber im Management, also im Unternehmensmanagement, sind es 14%, die dort diese extreme Veranlagung haben. Die extreme. Genau. Echt? Weil jeder hat ein bisschen von allen Merkmalen.
14.
Ah, okay. Also jeder hat ein bisschen von den Merkmalen, von der dunklen Triade und von der hellen natürlich, von beiden. Aber die extremen Formen vom Psychopath und Machiavellist, die kommen 1-2% haben in der Bevölkerung haben diese die extremen Ausprägungen. Mhm. Und 14 sind eben im unternehmensmäßig in höherem Management oder Management generell vertreten. Also das ist dann schon nochmal einiges mehr.
Mhm. Ja. Also was ist jetzt Psychopath an sich, einfach
kaltblütiger, berechnender.
Der ist also ähnlich, der ist genauso kalt wie der Machiavellist, der zeigt keine Emotionen und der geht halt eben auch über Leichen, um seine Ziele zu verfolgen. Aber der Machiavellist, der überlegt sich erst etwas, der geht dann nochmal mehr in sich als jemand, der psychopathisch eher impulsiv reagiert. Ja, und das unterscheidet die schon mal in dem, also eine von den großen Merkmalen, die beiden unterscheiden.
Darf ich fragen, wo du das gelesen hast, wo das so stand, dass, weil ich auch gelesen habe, dass zum Beispiel ein Narzisst, ja, da kannst du mich gleich korrigieren, Narzisst nicht zwangsläufig ein schlechter Mensch sein muss oder ein Mensch, der zu anderen unfreundlich ist. Also ein Narzisst kann auch zu anderen Menschen freundlich sein, tatsächlich. Also das Gleiche, denke ich, gilt auch für einen Machiavellist, der das natürlich dann vielleicht dann manipulativ macht. Mhm. Und je ausgeprägter das ist, natürlich dann durchgehend.
Ja, aber Narzisst
oder nur für einen Teilbereich. So interessant ist, wenn du zum Beispiel, du willst jetzt irgendwie, hast genau ein Ziel, das du verfolgst, irgendwas ganz Spezielles, vielleicht im Studium, eine Klausur erreichen und dann bist du machiavellistisch, um das zu erreichen, aber bist an sich von deinen Charakterzügen nicht so ausgeprägter Machiavellist. Das ist nur eine Tendenz, die du letzter zeigst.
Du kannst es eh nicht so klar
abdenken. Und ein Psychopath,
du kannst es nie klar
abdenken. Ein Psychopath ist ja dann auch, ist ja einerseits ein psychopathisches Handeln und andererseits ist es vielleicht auch eine medizinisch herrührende pathologische Krankheit, die vielleicht auch genetisch bedingt ist. Das ist für mich eine Frage, die ich in den Raum werfen möchte, weil ich ein Buch gelesen habe, das der Lucifer-Effekt. Zambardi oder so, Philip Zambardi, der auch dieses Stanford-Experiment gemacht hat, ist sehr interessant und da geht es eben darum, dass jetzt habe ich da an diesen Namen gedacht, das habe ich jetzt vergessen, dass der Psychopath, naja, ist wurscht, ich will nachher wieder drauf kommen. Cut. Nee, mach weiter. Ich komme gleich wieder drauf.
Nee, also tatsächlich. Schlussfolgerungen waren das, aber also das Buch Psychopathen, was man von Heiligen, Anwälten und Mördern lernen kann, hat in der Hinsicht auch nochmal einen anderen Bereich beleuchtet, also was man halt dann doch eben in der heutigen Gesellschaft dann auch von denen lernen kann sogar noch und hat dann halt eben das mit 1-2% kam halt eben dort drin und der Rest waren auch Schlussfolgerungen, wobei man die Stereotypen nicht immer klar voneinander abtrennen kann. Mhm. Die haben halt oft sehr ähnliche Züge, wobei eben der Machiavellist und der Psychopath sich eher noch ähneln in der Hinsicht als der Narzisst. Ja.
Also was ich sagen wollte vorher, um das nochmal aufzufassen, Das heißt nämlich Philip Zimbardo, der dieses Stanford-Experiment gemacht hat. Da können wir nachher vielleicht mal drauf eingehen, aber es geht im Buch, der Lucifer-Effekt, geht es vor allem darum, dass er beschreiben oder beleuchten will, dass der Mensch von Grund auf nicht böse ist, also dass es nicht irgendwie so eine Pathologie oder Anlage, mhm, Genetik gibt, sondern dass er eher dazu gemacht wird. Also in jedem wohnt es quasi inne, boshaft zu handeln. Mhm. Ja? Und dann, und er beschreibt Kriterien, wie das begünstigt wird. Und das ist ganz interessant. Also wir können es auch gerne jetzt schon, wir können es jetzt schon besprechen.
Mal, wenn du jetzt gerade dabei bist, dann mach es gleich.
Weil, also du hast es ja, du hast es auch gelesen. Ja, deswegen, ist super, deswegen ist super gut, ja. Für dich, du kannst dann gleich mitreden. Mhm. Also er sagt natürlich, weil das nicht angeboren ist, gibt es diesen situationalen Ansatz oder situativen Ansatz, dass du in eine Lage versetzt wirst, da musst du dich entscheiden, und das sind extrem, vielleicht Extrembedingungen, und die begünstigen, dass du moralisch verwerflich handelst.
Diese negativen Eigenschaften, weil sie verstärkt werden.
Genau. Also das Negative, ja, also das Leben schlummert es vielleicht, ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, und dass du in so einer Extremsituation einfach dazu aufgerufen wirst. Du musst dich, also gibt es dieses, einmal, vielleicht kennt ihr das Stanford Prison Experiment, da geht's, im Grunde kennt jeder vielleicht, zumindest hier in Deutschland, den Film mit
das Experiment,
wo es bleibt, das ist genau diese Nachstellung von diesem Experiment, wo es dann, es sind irgendwie 24 Studenten, ja, durchschnittlichen her auch, also total durchschnittlich, keine Vorstrafen und so weiter, werden ausgewählt und werden aufgeteilt in Wächter, in Wärter, ja, und in Gefangene. Mhm. Ja, und die werden alle in den Strafanstalt gebracht, die werden sogar auch, um das dann so authentisch wie möglich zu halten, werden die auch abgeholt zu Hause, die Studenten, also die Gefangenen zumindest, von der echten Polizei und dort abgeführt. Und was dann passiert, also die Wärter tragen Uniform, tragen eine Sonnenbrille, die Gefangenen werden erstmal ausgezogen, entlaust und so weiter, wie man es kennt, ja, auch aus den Filmen, und bekommen eine Nummer, die bekommen gar keinen Namen. Ja. Das heißt, es wird sehr anonym gehalten. Also das ist auch einer der Kriterien, die es begünstigt, dieses boshafte Verhalten, eine Deindividuation oder Anonymisierung.
Individualisierung, ja.
Genau. Also du bekommst halt ganz andere Rollen, du schlüpfst in eine andere Rolle rein. Mhm. Was ist das Ergebnis? Also du hast natürlich da noch die Autorität, die Wärter, ja, die quasi ansagen, wo es lang geht und wie es läuft. Das heißt, den gehorchst du, dann haben sie noch, hast du noch die benutzt du so eine euphemistische Sprache, dass du quasi sagst, die Gefangenen sind minderwertig. Ja? Das sind Gefangene, die haben ihr Leben verwirkt oder die haben was Schlechtes getan. Das ist schon negativ haftet das an denen, das heißt, sie sind minderwertig und wir stehen denen gegenüber als Wächter. Mhm. Kann man natürlich auch wieder auf andere Sachen übertragen, ne, in der Kriegszeit und so weiter. Jedenfalls, worauf ich hinaus will, am Ende musste das Experiment irgendwie nach 6 Tagen, glaube ich, abgebrochen werden, vorzeitig, weil es ausgeartet ist. Ich glaube dann, teilweise wurden dann Leute von den Gefangenen in ein Loch weggesperrt und diffamiert und richtig fertig gemacht. Und das ist, in dem Film kennt ihr es ja auch, da ist ja auch ziemlich ausgeartet. Mhm. Und war das eine Experiment. Dann gab es eben noch das Milgram-Experiment, das ist auch sehr bekannt, sehr interessant, das kennt ihr wahrscheinlich noch.
Ja.
Kann man sehr empfehlen, sich darüber zu informieren. Und dieses nochmal kurz, das zusammenzufassen, was die Kriterien angeht, diese Begünstigungen. Ne? Wir hatten jetzt einmal den Gehorsam, wir hatten die Anonymität, ja? Dann hatten wir ja diese Entmenschlichung oder Dehumanisierung, das ist quasi, das wollte ich vorher sagen mit dem, dass in der NS-Zeit auch quasi die Juden quasi zu Untermenschen gemacht wurden. Mhm. Ja, und das dann, ja, die sind nichts wert, das ist okay, wenn die deportiert werden, etc. Mhm. Und dann kommt natürlich die Ideologie noch drauf, die ist auch nochmal begünstigt. Wenn du dann hier zum Beispiel ganz interessant, die USA sich dann den Krieg im Irak rechtfertigt, weil sie gegen den Terror kämpfen. Mhm. Genau. Ja. Und zu dieser Ideologie macht es dann diesen Leuten in diesen Situationen auch einfacher, so zu handeln, wie sie dann handeln, also so boshaft, quasi zu handeln, so amoralisch.
Man könnte tatsächlich sagen, also sie folgen bestimmten Richtlinien von außen und geben da ein bisschen die Verantwortung ab. Also generell an jemand anders, also jemand anders, der dann quasi wirklich psychopathische Anlagen hat oder auch eine Ideologie, die eben psychopathisch wirklich also von den Richtlinien sich auslegt. Und die Leute tun, ohne dass sie reflektieren, sich diesen Richtlinien unterordnen, dann kann es passieren, oder viele tatsächlich werden dann tatsächlich reingezogen in diese negativen Eigenschaften und es kann sich sehr ins Brutale steigern, also ins Negative.
Ist auch diesen Film da, die Welle.
Die Welle, stimmt, ja. Sowas zum Beispiel.
Ja, genau, die Welle.
Das ist auch sehr schön, gibt's, also was heißt sehr schön?
Schön.
Also es ist sehr schön. Also sehr, sehr anschaulich. Ja, wird da gezeigt, wie schnell man eben Massen auch manipulieren kann Zwecken, die dann letzten Endes nur einer Obrigkeit dienen in irgendeiner Form oder halt so eine Art kollektive, so ein neues kollektives Bewusstsein schaffen, in dem vielleicht die Moral dann weniger eine Rolle spielt. Also es geht relativ schnell.
Absolut richtig.
Also, diese Muster, wenn man die erkennt, also wenn die Menschen diese Muster kennen würden, dann wäre es schon leichter, das zu hinterfragen und auch mal sich rauszunehmen, ja, will ich das eigentlich oder tut das mir gut? Und das sind dann auch, das sind eigentlich Grundethiken, wenn man die dann befolgt, dann kann es erst gar nicht so weit kommen. Ja. Aber es ist natürlich auch schwierig, in einer Gruppe diese Eigendynamiken zu etablieren. Aber es gibt immer, bei allen Experimenten gab es immer welche
Ausnahmen,
die,
ne?
Genau, ja, die er sich rausgenommen hat, reflektiert hat und gesagt, nein, da mache ich nicht mit. Ja.
Warst du auch einer davon?
Wichtiger Punkt. Du warst auch dabei, ich weiß noch. Du warst aber auch nicht sicher. Also das ist ja wirklich so, aber diesen Ausblick wollen wir auch geben, vor allem am Ende, wenn es dann wichtig wird. Das ist nicht nur diese Abnormalitäten oder Charakterzüge gibt.
Also habe ich das richtig verstanden? Machiavellismus war früher so eine Art einfach Führungsmethode, eigentlich nur.
Also Machiavellismus an sich ist eigentlich, gibt es nur so richtig in der Psychologie oder...
Schon, ne? Also, also es ist nur die Art und Weise, wie Machiavelli...
Hat ja nicht den Machiavellismus...
Okay, das ist also von der Psychologie
sozusagen... Das wurde einfach so übernommen.
Übernommen, okay.
Genau, aber ich bin mir gar nicht sicher, kann es schon sein, dass es so in Richtung Wirtschaft, Unternehmertum, dass es dann auch so der Zweck heilt die Mittel, dass es auch so platziert wird.
Da sieht man das oft. Also, das ist ja gerade im, was Management und so anbelangt.
Da gibt es
weniger so als Grundpersönlichkeit.
Oder? Ja.
Aber deswegen muss man da auch nochmal unterscheiden. Und zwar als psychische Verhaltensstörungen gehen Narzissmus und Psychopathie durch. Mhm. Machiavellismus selber. Der wird nicht als Verhaltensstörung angesehen. Der wird dann entweder einen von beiden oder anderen Extremen zugesprochen. Mhm. Ja, also selber, Machiavellismus selber wird so nicht als Störung angesehen.
Gibt es nicht im ICD-10 als
nicht
pathologische
wirklich.
Krankheit, oder?
Also soweit ich weiß, nicht. Ne.
Ja.
Das war interessant. Was hast du gesagt?
ICD-10.
ICD-10.
Das ist so eine Art Zertifizierung für Krankheiten.
Echt? Also es ist dann so quasi international
anerkannt. Genau, international anerkannt. Mhm. International Codex of Diseases, glaube ich.
Das ist interessant.
Sind alle psychischen Krankheiten zusammengefasst. Da gehört zum Beispiel auch pathologische Spielen dazu.
Mhm.
Oder sowas wie Schizophrenie oder wahrscheinlich auch Psychopathie. Ne?
Genau, und solche Sachen
wird es
dann zugeordnet.
Narzissmus auch übrigens.
Ja, ja, genau, Narzissmus und Psychopathie.
Ja.
Guter Punkt. Es würde mich mal interessieren, Was ist denn eigentlich der Narzisst an sich? Ich kenne so die Mythologie, kenne ich so ein bisschen dahinter.
Ja.
Und ich habe schon gehört, ja, das ist quasi so ein bisschen vergleichbar, ein bisschen mit Egoismus und dass man auch selbstverliebter ist.
Ja, ja.
Aber er ist tiefgründiger, glaube ich.
Also definitiv. Ja, ich kann gerne da aufgreifen, wo es angefangen hat, wo der Begriff entstanden ist, nämlich in der griechischen Mythologie.
Ja.
Narziss, Sohn vom Flussgott und einer Nymphe, die vergewaltigt wurde. Er wird großgezogen.
In Griechenland. Es gibt immer solche Geschichten.
Ja, ist halt so. Ne?
Ja,
aber daraufhin wurde Narziss geboren. Und dieser Narziss war anscheinend... Ja, hat sich einer unglaublichen Schönheit erfreut, hatte extrem viele Verehrer und Verehrerinnen, aber durch seinen eigenen überhöhten Stolz jegliche Verehrer abgelehnt, bis dann einer seiner Verehrer, kurz bevor er sich selbst umgebracht hat, eine Art Fluch ausgesprochen hat an die Götter und die Götter ihn daraufhin Narziss bestraft haben, indem sie ihn mit ewiger Selbstverliebtheit bestraft haben, sodass er, als er zum ersten Mal sein eigenes Spiegelbild erblickte im Fluss, so, sich in sich selbst so verliebt hatte, aber diese das eben nie erwidert, also er ist dann sozusagen am Flussbett gestorben, weil er sich einfach nicht mehr lösen konnte von seinem eigenen Spiegelbild.
Dann gibt's, verhungert.
Ja, es gibt eine Version, die besagt, dass irgendwann ein Herbstblatt in den Fluss gefallen ist, woraufhin er dann dachte, er ist hässlich und daraufhin dann Selbstmord begangen hat, weil er alles, es war sein ganzes Leben, war er selbst, die Liebe zu sich selber sozusagen, diese unstillbare Liebe, die niemals befriedigt wurde. Und als dieses Blatt dann irgendwie sein Spiegelbild so verzerrt hat, fand er sich so hässlich, dass er daraufhin nicht mehr leben wollte. Das ist die eine Version. Die andere Version ist dann, dass er einfach im Fluss ertrunken ist oder so.
Einfach ertrunken. Ja. Aber das ist die unromantische Version.
Ja, ist auf jeden Fall sehr...
Aber jetzt höre ich da erstmal die Grundzüge raus. Selbstverliebtheit. Mhm,
genau.
Also wie ist das dann weiter in die Psychologie übertragen worden? Das war ja so die mythologische
Geschichte. Die Psychologie, also zum ersten Mal hat eigentlich Freud diesen Begriff auch befasst, hat gemeint, jedes Kind, jedes Baby ist eigentlich narzisstisch, weil es noch keine Objektliebe außer die Liebe zur Mutter hat. Dementsprechend erstmal eigentlich nur sich selbst liebt. Dass dann aber eigentlich in der normalen Entwicklung dann auch die Objektliebe entsteht und die da auch gefestigt wird, dadurch, dass man dann natürlich auch andere Menschen um sich herum hat, mit denen man Kontakte, Beziehungen aufbaut und so weiter und so fort. Und beim Narzissten ist es eben der Fall, dass er das Ganze wieder umkehrt, das heißt die Objektliebe wieder in die Selbstliebe umkehrt und somit immer in diese gefesselt ist, sozusagen von dieser falschen Selbstwahrnehmung.
Ja.
Sprich, eigentlich nicht fähig ist, andere Menschen zu lieben, nur sich selbst, was aber natürlich keine wahre Liebe darstellt. Dementsprechend ist er im Grunde, dadurch, dass er vielleicht in der Kindheit hier und da irgendwas erfahren hat, was also zu wenig Liebe oder zu wenig Aufmerksamkeit von seinen Eltern bekommen hat, dadurch keine Liebe, dann nicht in der Form erfahren hat, was Liebe, Selbstliebe bedeutet, dadurch, dass er von anderen geliebt wird, oder eben eine übersteigerte Form. Ja, das heißt, dass er zum Beispiel immer gesagt bekommen hat, wie toll er ist, dass er alles erreichen kann, dass er was ganz Besonderes ist, dass er wunderschön ist, besser als alle anderen.
Das ist quasi diese Prägung, ne?
Diese zwei Extreme, die Menschen dann zu einem auch pathologischen Narzissten werden lassen können. Was eben extrem schwer ist, das auch zu behandeln oder zu therapieren, weil der Narzisst immer davon ausgeht, dass seine eigene Meinung die einzig richtige ist. Und alle anderen Meinungen eben nicht zählen. Und alle anderen Meinungen werden dann, entweder werden sie einfach abgegolten oder abgetan als nicht gültig oder teilweise sogar als persönlichen Angriff gesehen. Und dadurch ist der Narzisst dann teilweise auch manchmal rachsüchtig und möchte dann dadurch, dass er sich selber so gekränkt fühlt in seiner eigenen Selbstwahrnehmung, die auch bestehen, also er muss sich selber schützen, das ist eben schon ein krankhafter Schutz seiner eigenen Selbstwahrnehmung, dadurch muss er das kompensieren, indem er dann andere abstraft dafür, also rachsüchtig ist, andere Menschen manipuliert zu seinen Zwecken. Also es kann dann auch in einer extremen Form auch sehr schädlich für sein Umfeld, für seine Umwelt sein. Es sind aber auch oft Menschen, die halt sehr erfolgreich sind, weil sie natürlich immer Ruhm möchten. Also sie wollen von außen anerkannt werden, möchten einfach diesen Ruhm erlangen, dadurch, dass sie eben die Anerkennung von außen bekommen. Das ist alles. Also das heißt, in der heutigen Welt heißt ein Narzisst ist eigentlich ein Schlaraffenland, dadurch, dass es soziale Medien gibt, wo man sich selber so gut darstellen kann. Narzissten haben halt auch oft, da gibt es auch Studien, die besagen, dass ein Narzisst auch so meistens mindestens 500 Facebook-Freunde bis zu 1000 Facebook-Freunde hat, aber keine richtigen Beziehungen.
Das wollte ich jetzt gerade fragen.
Es sind keine richtigen menschlichen Beziehungen, es sind in dem Fall auch nur fast schon wieder machiavellistisch Mittel zum Zweck, um sein eigenes Ego zu überhöhen. Und er eilt von Ruhm zu Ruhm zu Ruhm, aber er wird niemals wahre Erfüllung finden. Deswegen ist er gefesselt.
Frage, danke dir für die Ausführung. Gibt es denn durch die medialen Plattformen, die es immer jetzt gibt im digitalen Zeitalter, gibt es dadurch mehr Narzissten oder gibt es einfach nur mehr Möglichkeiten, dass Narzissten sich äußern können und sichtbar werden?
Es sind begünstigende Faktoren für sowieso schon vorhandene narzisstische Züge, die in jedem Menschen
also
stecken.
Also die Tendenz
ist wieder genau dieses Ding. Mhm.
Aber das kommt dann noch mehr zum Beispiel, also die Situative, oder?
Die situationale Eigenschaften werden gestärkt.
Das ist interessant, also ist schon dann was. Mhm. Wir haben deswegen eine krankhafte Gesellschaft, weil wir so Plattformen bieten, mit denen die Menschen nicht wirklich umgehen können. Also zumindest in falscher Weise, teilweise. Das ist natürlich nicht über einen Kamm scheren. Das heißt, wenn jetzt drei Narzissten sich treffen, gibt es keinen Kompromiss.
da fliegen definitiv die Fetzen. Außer haben so eine strategische Allianz geschaffen, dass sie sich nicht mehr schaden, was aber sehr schwierig ist. Wenn man versucht, mit einem Narzissten, also als rechtschaffender Mensch mit einem Narzissten, eine Allianz zu schließen, wird man immer enttäuscht werden, weil der Narzisst meistens sich dann immer auch als jemand entpuppt, der eigentlich nur seine eigenen Ziele verfolgt. Und auch ziemlich kaltblütig dann auch mal...
Machiavellistisch.
Ja,
Die hängen alle zusammen.
Aber ich glaube, zugrunde liegt immer einfach die falsche Selbstwahrnehmung. Dadurch, dass man kein harmonisches Zusammenspiel gefunden hat in der Kindheit oder in der Jugend mit sich selber, seinem eigenen Selbst, seinem eigenen Ich und der Umwelt. Da ist immer eine Verwerfung, immer eine Störung vorhanden. Das ist dann in dem Fall eigentlich immer auch ziemlich narzisstisch, weil diese Selbstwahrnehmung sozusagen die Basis ist dafür, dass ein Narzisst diese krankhaften Züge auch hat.
Zwei Narzissten werden beziehungstechnisch auch selten zusammengekommen.
Ja,
aber wenn sie Machiavellisten auch sind, dann ist es eine Zweckbeziehung.
Absolut.
Aber er zieht auch Zweck wie
ein Narzisst kommt eher mit einem Helfersyndrom.
Hätten sie dann noch psychopathische Ansichten, dann kann es sein, dass nur einer überlebt.
Aber der wird ja ausgezehrt, ne? Der
Helfersyndrom. Ja.
Okay, aber. Ich auch noch eine Sache, die du erzählt hast, war das diese Prägung schon in der frühkindlichen Phase. Mhm. Und jetzt würde mich was interessieren, ich habe nämlich auch ein Paper gelesen über Machiavellismus und quasi wie er begünstigt wird durch die Kindheit, wie er aufgewachsen ist. Und das andere, wie wird Machiavellismus auch tatsächlich, wenn man jetzt die Tierwelt auch noch dazu nehmen will, ne, kann man vielleicht, aber jetzt mal auf Menschen bleiben wir reduziert, wie die, das heißt Fast Life History Strategy, also quasi, ich habe es versucht so zu übersetzen, wortwörtlich, einfach die schnelle Lebensgeschichte, Strategie heißt sofern, dass du, also was beschreibt die Fast Life History Strategy, dass du quasi so, du hast sehr schlecht vorhersehbare Bedingungen, Umweltbedingungen, Klima, also alles so in deinem Umfeld. Das heißt, du versuchst, viele Nachkommen zu zeugen, sehr schnell und wenig Energie investieren. Das ist die Strategie. Du hast, ist so, du hast eine höhere Sterblichkeitsrate, aber unter den Bedingungen ist es vielleicht die richtige Variante. Und das begünstigt letztendlich den Machiavellismus. Einerseits für dich selber, als reproduzierendes Wesen, aber auch die Nachkommenden. Ja? Das ist diese, was den Machiavellismus fördert. Und ich denke mal, dass es auch die anderen Charaktereigenschaften fördert. Interessant ist aber jetzt in der Studie, dass auch die Beziehung von den Eltern zum Kind, und zwar auch im Verhältnis zum Geschlecht des Kindes, eine Auswirkung haben, ob die Ausprägung des Machiavellismus größer oder geringer ausfällt. Das heißt, da steht dann, dass... Wenn der Sohn von seinen Eltern oder jetzt im Speziellen vielleicht auch vom Vater nicht unfassbar streng behandelt wird, eher so eine ablehnende Variante, dass man quasi, man kümmert sich nicht um ihn, oder eine sehr überfürsorgliche Variante. Also irgendwie was dazwischen ist, begünstigt Machiavellismus tatsächlich. Also eher die Extremen für den Sohn sind weniger machiavellistisch prägend als diese chaotischen dazwischen, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger und so weiter. Und es ist bei den Mädchen oder bei den Töchtern ist es so, dass die, wenn sie eine fehlende Fürsorge, fehlende Empathie erfahren, dass sie dadurch auch, das klingt wahrscheinlich logischer, dass sie dann auch machiavellistische Züge bekommen. wenn sie älter werden. Ne? Ja, schon von Kind auf. Mhm. Weil sie quasi, wenn sie diese leichte Ablehnung oder leicht fehlende Fürsorge spüren, dass sie denken, sie die Ressourcen, die sie zum Überleben brauchen, die finden sie nicht bei der Familie, diese familiären Ressourcen, sondern müssen sich selbst drum kümmern. Und dann müssen sie schauen, der Zweck. Ne?
Durch Geltungsdrang in der Gesellschaft.
Dann also das ist eine Studie und es gibt natürlich Tausende und Abertausende Studien, aber es ist schon eine interessante Sache, dass man so früh natürlich geprägt wird und diese ganzen Sachen noch mehr forciert werden, aber andererseits und in uns allen das Inne wohnt und jeder so unterschiedliche Tendenzen vorweist.
Was hat bei dir dazu geführt, dass du Psychopath geworden bist?
Ihr zwei.
Bist du Psychopath geworden oder warst du immer Psychopath? Das ist jetzt die Frage. Ne?
Ich habe die Ausprägung noch verstärkt. Sagen wir mal.
Was ist der Joker eigentlich von Batman? Das ist Psychopath, oder?
Weil du das Bild gerade siehst. Ja. Das ist eine interessante Analyse, ja, eine Personenanalyse.
Schon Psychopath, oder? Der Joker.
Ja.
Der macht's aus Impuls. Der hat seinen eigenen inneren
Impuls. Wahnsinnig Impuls.
Er will die Gesellschaft irgendwie
zerstören.
Er ist Chaot. Er möchte.
Aber dann hat er hat ein Ziel und er hält nicht viel von Geld, nutzt es aber, weil er mit viel Geld oder mit Geld viel erreichen kann. Mhm. Ja? Und
das ist auch eine wichtige Eigenschaft des Psychopathen, also wenn sich ein Psychopath was in den Kopf gesetzt hat, dann zieht er das auch impulsiv schnell durch, so ungefähr. Mhm. Dann gibt es da keinen Weg mehr vorbei, so ungefähr. Mhm. Während jemand, der jetzt nicht solche krassen Ausprägungen hat, erstmal überlegt und oft gar keine Entscheidung fällen. Beim Psychopathen werden die Entscheidungen sofort gefällt. Da kommt auch Langeweile, mag ein Psychopath, also mit starker Ausprägung, überhaupt nicht. Das wäre ja eine Zeitverschwendung.
Ja.
Und da wird sofort entschieden und auch das dann generell gleich irgendwas gemacht, so ungefähr.
Was sind denn die Motive von einem Psychopathen, dass er so handelt, wie er handelt?
Also da müssten wir jetzt natürlich mal diese Grundeigenschaften durchgehen. Ja. Also vielleicht machen wir das jetzt auch gleich an der Stelle. Also ein Psychopath ist sich kein Fehlverhalten, keiner Schuld bewusst. Ja? Mhm. Er macht einfach das, weil ohne Rücksicht auf Verluste.
Also ich weise dich darauf hin, dass du Dreck gemacht hast auf dem Boden und...
Ja, aber der gehört dahin jetzt dann.
Genau, aber du würdest sagen, wieso? Was ist das Problem? Also du würdest quasi meine Gefühle würdest du nicht wahrnehmen. Also du hast keine Empathie.
Nee.
So kenne ich
dich. Aber auch keine Selbstreflexion, oder? Also wenig.
Wenig tatsächlich. Ja. Also das sind ja die krassen Ausprägungen. Wobei, also bei den krassen Ausprägungen ist eigentlich gar keine Reflexion da. Der zieht sein Ding durch. Auf natürlich auch eigene Vorteile. Oder eigenen, also ideologisch gesehen, eigene Extreme und alles andere blendet er aus, ungefähr. Ja, auch wenn jemand sagt, das wäre besser.
Ist er dem Ganzen gleichgültig oder ist es einfach so eine
Ausblendung? Interessiert ihn halt nicht so. Also das, für die Ideologie, für die er sich entscheidet, bei der bleibt er halt auch. Mhm. Ja. Mhm. Ja.
Bleibt zumindest seinem Stil treu.
Solange er das möchte, ja.
Aber das kann man ihm lassen.
Es ist tatsächlich, also in dem Buch hier, also Psychopathen, was man von Heiligen, Anwälten und Mördern lernen kann, werden auch schon ein paar Züge genannt, die halt
von
eben...
Heiligen, hast du gesagt.
Ja, es steht, so heißt das Buch halt. Ich kann es nicht enden.
Okay.
Das heißt also, dass man halt eben, und also der Teil, wo Psychopathen dann beleuchtet werden, oder generell, das Buch ist ja dann über Psychopathen, Typen.
Von Psychopathen für Psychopathen.
Genau, Stereotypen. Perfekt, perfekt. Ja, Fachmänner reden, Praxis kennen sie. genau, und das ist halt eben so, sie sind auch eben nett und charmant oft Psychopathen und deswegen fällt es nicht auf. Oberflächlich, emotional komplett kalt, aber eben nett und charmant am Anfang, deswegen fällt es oft nicht auf. Wie die reagieren oder was die eben machen, weil sie einfach eben diese charmante Ader haben.
Das wusste ich gar nicht.
Serientäter wie Ted Bundy.
Ja, aber das sind dann aber das sind die Extreme, wo der Sozialbereich eben nicht ausgeprägt ist. Das ist der Teil, wo.
Aber der war auch nett und charmant. Das ist ja das Interessante. Der ist ja bei den Frauen auch gut angekommen. Deswegen konnte die ja auch locken ins Auto etc. Oder in der Bar? Ja, tatsächlich. Ja, ja. Der war anscheinend wirklich charmant und so und ganz.
Ja. Ja, da muss man aber unterscheiden zwischen denen. Also es gibt eben viele Psychopathen, die auch in der Wirtschaft ganz normal arbeiten. Das könnten auch gerade, also zum Beispiel Leute, also Ärzte oder Anwälte, die einfach irgendjemand verteidigen, ohne jetzt irgendwie, dass sie da moralische Probleme haben oder Bedenken. Mhm. Die machen das halt einfach, weil die davon überzeugt sind und dann ihren Nutzen wäre dann der Geldanteil, den sie bekommen, wenn sie gewinnen oder sowas. Mhm. Das wäre jetzt mal ein Beispiel. Und Ärzte haben halt dann auch, würden ohne Probleme jemand, also vielleicht mehr, zum Beispiel ein Beispiel für eine Organnahme, wo 5 Leute gerettet werden könnten mit der Organentnahme, würden sie das eine Leben ohne Problem dann beenden, so ungefähr. Also das als Beispiel, dann denken sie einfach rational.
Ja, Moment mal, aber das ist interessant, was er jetzt gerade sagt. Mhm. Boah, gut, dass du es ansprichst, weil jetzt komme ich direkt auf den nächsten Punkt.
Machen wir.
Weil das habe ich überlegt, ihr kennt vielleicht Utilitarismus. Kennt ihr den Begriff?
Ja.
Okay, also wir haben ja einen, der kennt den Begriff. Also Utilitarismus, ich will jetzt gar nicht so auf die Ursprünge oder so eingehen. Aber ich
vergleiche die Mittel, ne?
Naja, also ich habe jetzt überlegt, ich habe den versucht, dem Machiavellismus gegenüberzustellen. Weil Utilitarismus, wenn man es jetzt in Spocks-Worten ausdrückt, ne, weil wir haben ja vielleicht auch Trekkies da draußen, ich packe Star Wars, nein, Quatsch. Alles gut, aber er sagt, das Wohl der Vielen wiegt mehr als das Wohl der Wenigen oder des Einzelnen. Also im Grunde gibt es dann diese, also das ist sehr viel mit reiner Theorie, wo du dann irgendwelche die Szenarien durchspielst, wo du ein Dilemma hast. Mhm. Ja, du hast ein Dilemma bei dem Szenario, ihr kennt es vielleicht, du hast eventuell einen Zug, der 100 Passagiere hat und mit rasender Geschwindigkeit irgendwo fährt und dann ist da plötzlich ein Kind auf den Gleisen und er könnte bremsen, dann würde das Kind könnte das Kind retten, ja, aber wenn er bremst, sterben auf jeden Fall 10 Passagiere, weil die einfach irgendwo hinknallen. Mhm. Und dann muss er aufwiegen, töte ich jetzt das Kind oder töte ich jetzt die 10 Leute? Das ist das Dilemma und da ist beim Utilitarismus ist eben versucht man diesen moralischen und vielleicht auch rationalen Ansatz zu gehen. Aber es darf nicht kaltherzig sein. Also das Interessante, der John Stuart Mill, der diesen Ausdruck da auch geprägt hat, sagt, dass dieses Utility, dass das nicht so einfach nur Nutzen sein soll, wie eine Finanzwelt vielleicht, das Nutzen-Kosten-Faktor, sondern dass es geht darum, eher um Glück und individuelles Wohl. Deswegen gibt es nämlich auch einen negativen Utilitarismus, der quasi darauf abspielt, dass das Leid so gut wie möglich zu minimieren. Also quasi nicht das Wohl zu anzuheben, sondern eher das Leid zu reduzieren, quasi die andere Seite. Und das ist eben die Frage. Also der Machiavellist, der macht es ja aus persönlichem Trieb. Das ist ja wirklich auf sich bezogen und auf sich bezogen. Aber dieser Utilitarismus ist ja eher, der stellt ja die einzelne Person hinten an und fördert mehr das Gemeinwohl. Ja, das Wohl das heißt auch das Wohl der Vielen und der Armen ist wichtiger als der reichen Wenigen. So ist die Idealvorstellung in der heutigen Gesellschaft. Wünscht man sich das allen und wir versuchen das auch in unserem Podcast natürlich ein bisschen zu befeuern und zu fördern. Aber genau, das fand ich interessant, dass du das gesagt hast, ja.
Wobei man eben bei diesen Studien, es gab ja mehrere Studien dazu, wo man eben Bilder, schreckliche Bilder oder brutale Bilder und eben sehr menschliche oder herzliche Bilder gezeigt hat, wie zum Beispiel jetzt jemand, wenn sich jemand umarmt, herzlich und dann halt eben Kriegsbilder oder dergleichen. Und dann gab es halt eben so, dass bei Menschen, die einen normalen Hintergrund hatten eben dann in den emotionalen Bereichen des Gehirns halt Ausschläge gegeben hat, ganz normale. Wobei Psychopathen nicht. Eben fast gar nicht. Oder gar nicht oder passt gar nicht, ja. Und das Interessante war nur, bei einer Studie, wo ich gelesen habe, einer Studie haben sie dann den Psychopathen, also den Leuten, die wenig Reaktion gezeigt hatten, haben die gesagt, fühl dich doch mal da rein in die Lage, fühl dich doch mal rein in die Bilder. Und dann haben die tatsächlich vergleichsweise mehr Emotionen gezeigt. Und das ist eigentlich auch wieder ein Zeichen, dass es doch nicht alles so festgefahren ist, sondern dass es wirklich vielleicht auch Anlagen ist, aber vielleicht eben doch änderbar ist. So.
Das ist interessant von Goethe. Es bildet ein Talent, sich in der Stille sich ein Charakter im Strom der Welt. Kann man in vielerlei Hinsicht auslegen, aber ich glaube, das spielt so darauf an, was du sagst. Mhm. So würde ich das sehen. Weil letztendlich, wenn die Gemeinschaft, die Norm besser werden, dann wird auch das Individuum an sich gefördert. Also
ja, auf jeden Fall.
Zickmühle.
Aber andererseits begünstigt die Gesellschaft ja dann auch wiederum sowas wie Narzissmus, auch teilweise Machiavellismus, wie man sieht. Und ihr beide wisst ja, ihr seid auch nicht die Größten. Kleinen.
Jetzt kommt ein interessantes Thema.
Politik.
Du Schwein, du! Ich mach dich fertig! Ich hab gesagt, du sollst.
Pass auf, was du sagst, gell? Das ist wie gesagt, es kann sein, dass du die nächsten zwei Minuten nicht mehr willst.
Ich schau dir sowas von alleine.
Ich nehme den Machiavellisten und den Psychopathen. Ich soll es mir wirklich gut überlegen.
Wie kann es sein, dass du bei der Hälfte der Aufnahme da bist? Ich hab's einfach weg. Mord's einfach weg.
Als Machiavellist habe ich natürlich diesen Stuhl angesägt und du wirst natürlich so ungünstig fallen, dass du mit dem Kopf aufschlägst und du bist für kurze Zeit gelähmt. Und in dieser kurzen Zeit kannst du dich nicht bewegen. Nein, viel, viel angenehmer. Nein, du wirst alles mitbekommen, wirst dich aber nicht bewegen können. Und dann werden wir uns über dich stellen. Ich kann es nicht sagen.
Am Ende. Kommt dann eher die psychopathische Ader raus. Am Ende wird es halt so sein, dass dann, wir haben am Anfang alle geredet und am Ende rede ich nur noch ich, weil ich einfach dann gar nicht. Es kommt gar nicht mehr vor, ihr redet einfach nicht mehr, weil ihr gar nicht mehr da seid.
Aber jetzt. Weil wir das stand auch da drin.
Ja, es ist schon relativ auffällig.
Also wir sind nicht die Größten im Sinne von der Größe.
Ja, Körpergröße. Reine Körpergröße.
In der vertikalen Ausdehnung.
In der vertikalen Ausdehnung, genau. Vom Fuß bis Kopf. Genau.
Und das, okay, das ist provokativ.
Es gibt ja diesen Napoleon-Komplex. Ich weiß nicht, ob ihr von dem schon gehört habt.
Es gibt viele kleine Leute. Durchaus, es gibt Tom Cruise-Komplex. Ich weiß nicht.
Ja, der ist auch so einer. Ja, aber dass kleine Leute immer einen übertriebenen Geltungsdrang haben und sich also dann auch manchmal Richtung Narzissmus, auch ein bisschen Richtung Machiavellismus. Narzissmus tendieren, beide.
Ja.
Und auch zum Größenwahn zum Teil.
Ja. Wieso lachst du?
Die Gesellschaft begünstigt das natürlich, dass dann zum Beispiel das Szenario, ne, du bist als Kleiner hast du vielleicht keine Chance gegen Große körperlich, aber musst halt umso mehr dann vielleicht einfach wortgewandt sein oder dir irgendwie vielleicht irgendwie was aushecken. Ja,
interessant, dass du das sagst, weil sowas habe ich auch gelesen.
Ja. Also mehr durch, mehr durch die geistige Überlegenheit dann trumpfen und sich dann immer wieder durchsetzen, aber auch diesen Drang zu haben, sich immer wieder durchzusetzen gegen andere, die vielleicht größer, die vielleicht stärker sind, aber eben durch Worte, durch Taten, nicht durch Gewalt, ja? Was ja auch vielleicht ganz gut ist auf der einen Seite, aber wenn man sich dann ansieht, was es da für Persönlichkeiten gibt, oder aber auch vor allem in der Politik.
Also ich gehe richtig immer schön pumpen, damit ich das eben, dass mich schon durchsetzen kann, ne, mit meinen 1,68. Absolut.
Ja, aber gibt's auch wirklich Studien, ne?
Und das ist aber die äußere, also die Wahrnehmung.
Immer sich zu behaupten.
Die Wahrnehmung vom Äußeren, ne? Wie wird man wahrgenommen? Das heißt, wie wächst man auf? Wird man schikaniert oder wird man eher warmherzig behandelt? Das ist klar ein gesellschaftliches Problem, weil was ist denn die Normgröße? Ist abnormal quasi, wenn man außerhalb von dieser Norm liegt? Das heißt, die Größe, was weiß ich, da in dem Einbuch von hier, wir haben es ja, ist er denn verrückt oder normal?
Ja, wenn halt im Schulhof, drei Viertel der Leute größer sind als du, dann bist du klein.
Ja, warte mal, also ja gut, klar, wenn die Norm ist, aber du kannst ja natürlich auch dich auf was anderes beziehen, sagst dir, ja, also irgendwo habe ich gelesen, ja, im Durchschnitt ist 1,73 ist ideal. Im Durchschnitt, wenn man vielleicht global auch noch sieht. Da bist du aber in Deutschland dann doch wieder klein oder in nordischen Ländern und dann im südlichen Ländern bist du dann doch groß. Und letztendlich ist es ein gesellschaftliches Problem, weil es wird einem vermittelt, wie die Ideale sind. Und wenn die Ideale auf irgendwelchen Postern dargestellt werden von irgendwelchen Models, die bestimmte Maße haben und das ist Schönheit, ja, dann ist es ein extrinsisches Problem und dass wir nehmen wir auf und machen das zu unserem Problem.
Ja, weil in dem Fall in der Gesellschaft fast alles vernormt wird, dann hast du das Problem, ist ja klar, weil jeder eigentlich individuell ist, aber dann denkt man auch, gut, das geht natürlich jetzt in eine andere Richtung, aber dann denkt man, was ist falsch mit der Person oder mit mir selber, weil man nicht mehr der Norm entspricht.
jeden Fall. Naja, aber es ist, es gibt auch kleine Männer, die nicht größenwahnsinnig sind, wie ihr zum Beispiel.
Das weißt du doch
gar nicht. Oh, wenig, meine Freunde.
Und was machen die anders? Ne?
Das, also warum kann ich nicht größenwahnsinnig sein? Weil ich noch nicht in der Position bin.
Ja, da kommt wieder der Machiavellis durch. Ja? Mich nicht dann, ne? wenn nämlich kleine Männer sich in einer Gemeinschaft engagieren, sich in Freundschaften wohlfühlen, in ihren Fähigkeiten sinnvoll zum Wohle anderer einsetzen. Dann können auch kleine Männer ihren Minderwertigkeitskomplex mit positiven Leistungen kompensieren.
Jungs, ich hab euch so lieb!
Genau wie ihr beide. Ja. Ihr macht das wirklich gut. Aber ihr seid...
Kaschiert ist gut.
Dies war nun der erste Streich. Und hat es dir nicht gereicht, so folge auch dem zweiten Streich. Viel Spaß. Ja, und wenn dich das Thema interessiert hat, dann klicke nun zum zweiten Teil zu diesem Thema.